Es ist Mittwoch, der 3. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir wieder auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich weiß, wir haben ein treues Publikum, die es nicht verwinden könnten, wenn wir das neue Jahr ohne unsere bewährte Superkraft beginnen würden. Deswegen begrüßen Sie bitte an dieser Stelle der weltgrößter News-Junkie, die Frau meines Herzens, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Man darf noch sagen, frohes Neues. Das ist, glaube ich, noch okay. An einem 3.
Bis März
Januar.
Darf man es noch.
Bis März? Okay, ist das schon
frohes
eine...
Frohes Neues.
Ist das schon so eine CDU-Anspielung? Nein. Hast du, das muss man ja jetzt, glaube ich, noch fragen, hast du gute Vorsätze?
Ja, diese Life-Coaches sagen noch immer, man soll sie nicht zu hoch setzen.
Etwa der von Pocher? Der Glücksguru?
Weil man dann noch viel enttäuschter und deprimierter ist, weil man diese Vorsätze nicht erfüllt hat oder erreichen konnte.
Ja.
Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach morgen mal nicht bis 15 Uhr durchzuschlagen.
Das finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß ja, ich habe mir eigentlich nicht wirklich großartig was vorgenommen, lediglich, dass ich in diesem Jahr alle meine Quittungen gerne digitalisieren würde, um meiner Steuerberaterin eine Freude zu machen.
Moment mal, das haben wir uns schon vor 3 Jahren.
Das ist absolut korrekt und ich möchte darüber aber auch gar nicht weiter reden.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Netzreaktion zum Traumschiff. Der Kapitän knutscht auf der Brücke, die Crew schaut zu. Das ist ein Bericht der Stuttgarter Zeitung. Es lief an Neujahr die 100. Folge des ZDF-Traumschiffs. Und so viel sei gesagt, ich lag mit unserem Freund Jakob Lund auf einem Zimmer im Stangelwirt. Wir haben es geguckt und wir haben Tränen gelacht. Niki, hast du es auch gesehen?
Natürlich nicht. Aber
ist bitter.
Fand euch sehr süß in diesem Doppelbett zusammen, wie ihr da geguckt habt. Aber es war ja mehr so ein Cringe-Watching, oder?
Das ist richtig,
also, ihr seid jetzt nicht wirklich Fans und mein.
Boah.
Ich hab ja aber Fans eher so im ironischen Sinn.
Ja, es ist schon, ja, also
und
genau.
Ich habe ja eine Folge nur mit dir gesehen und die Bilder sind ja echt schön, diese tollen Inseln und das, der blaue Himmel, alles paradiesisch.
Ja.
Aber,
ist natürlich ganz viel Stock, also Footage so.
Aber das Schauspiel, also das Schauspieltalent und wirklich, es gibt ja gute Schauspielkunst in Deutschland.
Ja.
Aber es ist wirklich schrecklich gesehen. Und du weißt, ich finde Esther Schweins, diese eine Folge war mit Esther Schweins, die ich gesehen. Und ich finde sie so toll, hatte aber das Gefühl, dass sie sich von diesem Niveau hat runterziehen lassen oder so. Also, dass sie nicht die anderen aufgewertet hat, sondern so mit in diesen.
In den Strudel mit hinabgesogen.
Oberflächlichen.
Ja, ist richtig. Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass der thailändische Taxifahrer in der letzten Folge alle an die Wand gespielt hat. Also, und der hat wirklich nur Guten Tag gesagt. Aber es war wirklich toll. Also, ich werde das mit Jakob ja nochmal tiefschürfend nochmal besprechen in der Wochenendbeilage. Aber so viel kann ich sagen: Der Florian, der Captain Max Parga, der immer so spricht, egal ob er sich einen Kaffee bestellt oder sagt: Veronika, die Nacht mit dir war wunderbar. Er hat gebumst. Endlich. Flori durfte bumsen. Klasse. Ja, großartig. Es war natürlich fantastisch, weil jetzt war es wirklich so weit, dass der Florian, der Captain Max Parga, Veronika, komm auf die Brücke, ich möchte dir was zeigen. Das war schon wirklich kurz vor Kapitän Schettino. Also da wurde dann ein Hauch von Costa Concordia, lag in der Luft.
Aber wie wurde es gefilmt? Hat man dann so nur so Bettwäsche gesehen und dann so nackte Oberkörper am Ende, also von ihm dann, wie er da so im Bett liegt und fertig ist und Zigarette raucht? Oder... Oder hat man so Action gesehen?
Nein, da hat man keine Action gesehen. Also nicht auf einem Neujahrsabend um 20.15 Uhr. Aber der Flori kam in einem Handtuch mit freiem Oberkörper an die Tür. Ja, das ist wirklich... Ja, das wäre als berechtigt. Also alle, die ein bisschen aufgepeitscht waren vom nackten Flori, denen sei wiederum gesagt, als mit Harald Schmidt, dem halbnackten Harald Schmidt, dann wirklich ein sehr, sehr alter Mann mit einem sehr, sehr alt herrenkörperigen Oberkörper in den Pool stieg, da war also sämtliches Pheromonkapital, was der Körper aufgebaut hat, also mit einem Mal verschwunden. Also ich muss sagen, ich fühlte mich, also Harald Schmidt hatte... eine, also die Sexszenen, die du dir von Flori Silbereisen erhofft hattest, die hat Harald Schmidt geliefert und ich kann dir so viel sagen, das waren Bilder, die habe ich zuletzt im Zivildienst gesehen. Also dann lieber nochmal drei, drei Fotos vom Sommerfest der rechtsradikalen Weltwoche als einmal nochmal Harald Schmidt in einer Liebesszene.
Oh,
aber ja, aber gut, ich werde mit Jakob Lund darüber sprechen.
Das Kleingedruckte.
Der Kölner Stadtanzeiger meldet auf Bauernhof in Kerpen. Ralf Schumacher entdeckt überraschend totes Tier und klagt RWE an. Das muss man jetzt übrigens, das ist echt eine Frage, wie man diese Schlagzeile liest. Weil ich habe es nämlich zuerst gelesen. Ralf Schumacher entdeckt überraschend totes Tier und klagt RWE an, wo er hinkommt und sagt, das ist wirklich ein überraschend totes Tier, was hier liegt. Also es ist so, am Neujahrstag hat Ralf Schumacher auf seinem Bauernhof in Kerpen-Mahnheim bei Köln eine traurige Entdeckung gemacht. Der 48-Jährige fand am Montagmorgen ein totes Reh auf seinem Grundstück. Ein Foto von dem toten Tier postete er anschließend, Logo, auf seinem Instagram-Account. Und dann bedankte er sich, ich wünsche den Mitarbeitern des Werkschutzes von RWE Global und dem Konzern ein frohes neues Jahr, schreibt der jüngere Bruder von Michael Schumacher leicht ironisch und klagt weiter an, dank ihrer Mitarbeiter, die direkt an meinem Hof, der 5 Kilometer von allem entfernt ist, einige extrem starke Böller gezündet haben, ist das Tier leider gestorben. So, da findet er das überraschend tote Tier. Und damit ist aber, also warum hat eigentlich Ralf Schumacher jetzt so ein Streichelzoo?
Ich finde zwei Sachen dabei interessant. Ja. Erst einmal, dass er diesen sehr neuzeitigen Impuls hat,
ja,
den Arbeitgeber zu adden.
Ja, das ist
so dieses, feuert diese Mitarbeiter.
Ja.
Und dann finde ich es noch interessant, wie sehr es mich kalt gelassen hat tatsächlich, dass ich früher sofort bei Reh und, mhm, und so sofort,
ja,
ganz weich wurde.
Bambis
und jetzt
Mutter.
Genau, und jetzt denke ich nur noch an diesen Netflix-Film mit Julia Roberts, wo Rehe und Hirsche bösartig sind.
Ja.
Film Leave the World Behind.
Ja.
Und denke mir, wahrscheinlich war das Tier auch böse.
Ach so, das kann man mal sehen, aber wie diese Streaming-Dienste jetzt mittlerweile hier auch schon die Sinne unserer jungen Frau benebeln. Ne?
Ja, der weiße Hai war vor Spielberg auch. Jeder hat weiße Haie geliebt.
Das ist richtig. Jeder hat weiße Haie geliebt. Ja, wer kannte das nicht? Natürlich, absolut. Richtig.
Ein Film und ja, die ganze Reputation ist ruiniert.
Ja, das ist absolut richtig. Aber nochmal zurück zu Ralf Schumacher. Ich stelle mir das natürlich jetzt auch so, also man muss sich die Situation heute vorstellen, denn heute wird Michael Schumacher 55 Jahre alt. Also stell dir die Situation gerade davor.
Vor 10 Jahren war das.
Ja, vor 10 Jahren, Unfall. Vor ziemlich genau 10 Jahren war das. Und heute kommt dann die Familie Schumacher zusammen, um den 55. Geburtstag von Michael Schumacher zu begehen. Und irgendwo da steht in der Ecke Ralf, der sagt, ja, was soll ich denn sagen? Mir haben sie das Reh zerböllert. Also ich habe auch meine Probleme. Ne? Alles Liebe, alles Gute. Übrigens, wer sich für den Namen Schumacher und tote Tiere interessiert, ab dem 19. Januar geht das Dschungelcamp wieder los, wenn Cora Schumacher die komplette Fauna Australiens auf dem Teller liegen hat. Ich wollte es nur mal gesagt haben und da kann man dann auch davon ausgehen, da hat zumindest RWE nichts mit zu tun. Ist doch schon mal
was. Hat sie auch gesagt, sie braucht das Geld nicht, es geht ihr um die Erfahrung.
Ich gehe fest davon aus.
Die Schlagzeile des Tages.
Hamas-Vize bei Explosion in Beirut getötet. Das berichtet NTV. In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es zu einer Explosion gekommen. Diese ereignete sich laut Polizeikreisen in einem südlichen Stadtteil, in dem die schiitische Hisbollah-Miliz besonders stark vertreten ist. Libanesische Staatsmedien sprechen von einem israelischen Drohnenangriff auf ein Hamas-Büro. Ich zitiere jetzt, ja? Also, das ist ein Staatsmedium. 4 Menschen wurden zu Märtyrern. Und mehrere andere wurden verletzt, als auf das Hamas-Büro gezielt wurde. Das meldete die nationale Nachrichtenagentur des Libanon. Unter den Opfern soll auch der Vizechef des Hamas-Politbüros Saleh al-Aruri sein. Ja, das ist das offiziell, die Nachrichtenagentur sagt, 4 Menschen wurden zu Märtyrern. Ich sag's, wie es ist, ich finde es teilweise ein bisschen eingefärbt in der Beurteilung der Nachrichten. Ich finde, da wurde nicht so direkt getrennt zwischen Nachricht und Kommentar. Das ist meine Kritik daran. Ansonsten ist natürlich jeder, der Hamas, der erledigt wird, erstmal grundsätzlich ist das natürlich gut und richtig. Aber wird die Situation in Gaza jetzt bis auf Weiteres vermutlich erstmal nicht ändern.
Also bei allen Angriffen Israels gerade auf Gaza denkt man sich ja schon, wie viele kommen dabei um. Aber es war dann in Anführungsstrichen auch nur auf Gaza beschränkt. Und jetzt hast du eben diese Raketenbeschüsse auch Richtung Libanon, mhm, und Syrien. Wenngleich auch von denen
wollte ich gerade sagen,
die Angriffe Richtung Israel kommen.
Ja.
Ja, Und du siehst eben, der Vize der Hamas, also einer der hohen Tiere, sitzt da im Libanon. Und natürlich denkst du dir dann, ja, ihr seid dann auch mit drin, ja. Also es ist dann eben nicht diese Irak-Nummer der USA, wo du denkst, Moment einmal, Bin Laden hier in Saudi.
Ja, absolut.
Sondern es trifft dann die Richtigen. Auf der anderen Seite hörst du dann, wie der israelische Außenminister sagt, wir sind gerade im dritten Weltkrieg.
Ja.
Und du stellst dir die Frage, ja, wie viele Länder müssen beteiligt sein? Ab wann kann man tatsächlich von einem Weltkrieg sprechen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also was den Nahen Osten angeht, da wird man dann, wenn die Dinge sich weiter so entwickeln, möglicherweise auf eine stabile Zahl kommen. Jetzt habe ich auch gerade gehört, dass die USA ihren Flugzeugträger wieder aus dem Mittelmeer jetzt wieder abgezogen haben, wo man sich die Frage stellt, ist das klug? Ist das sinnvoll? Weil das ja immer signalisiert, okay, die Situation ist jetzt unter Kontrolle, aber es kann ja jeden Moment auch wieder eskalieren. Also das wird sich zeigen, was Netanyahu angeht. Da ist es halt so, dass innenpolitisch, da stellt man sich ja immer mal die Frage, wie stehen denn die Israelis eigentlich zu ihrem Präsidenten? Und da ist es schon, dass der Regierungschef von den meisten mindestens genauso stark abgelehnt, wie das vor dem 7. Oktober war. Also nicht einmal jeder sechste Israeli will einer Umfrage zufolge, dass Netanyahu nach dem Ende des Gaza-Krieges Ministerpräsident bleibt. Mhm. So.
Also die Unzufriedenheit mit Netanyahu war ja vorher schon groß.
Ja.
Da ging es ja um diese Reform der Justiz, des Justizsystems, was jetzt übrigens auch vom obersten Gericht abgewendet wurde. Und das ist ja schon mal ein Erfolg für all die, die protestiert hatten und auf die Straßen gegangen sind.
Absolut.
Aber natürlich ein zusätzlicher Rückschlag wieder für Netanyahu. Und was ich auch interessant fand an der Kriegstaktik, sie ziehen wohl jetzt langsam mit Panzern zurück aus Gaza, sagen aber gleichzeitig, dass der Krieg noch lange anhält.
Ja.
Also wahrscheinlich dann mit Raketen und Bomben, aber eben nicht mehr auf deren Territorium. Mhm. Und
naja, wir müssen ja immer noch daran denken, es sind ja immer noch über 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas.
Ja, die dann eben auch bei diesen israelischen Angriffen vermehrt jetzt zu Tode kamen. Weswegen man vielleicht jetzt so langsam auch, was die UN angeht und die Proteste gegen die Verhältnismäßigkeiten dieser Angriffe auf Gaza, dass man da jetzt sagt, Leute, vielleicht ist es besser, wenn wir zumindest mit den Panzern erstmal abrücken.
Verlierer des Tages.
Beziehungsweise dieses noch jungen Jahres ist nun wirklich ganz eindeutig Japan. Also ich sag's jetzt mal ganz flapsig, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das letzte, was wir aus Japan gehört haben, war, dass eine Linienmaschine nach Kollision am Flughafen in Tokio in Flammen aufgegangen ist. Und es ist aber so, dass alle 379 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord in Sicherheit gebracht sein worden. Diese Maschine der Japan Airlines ist nach einer mutmaßlichen Kollision mit einem Flugzeug der Küstenwache in Brand geraten. Ich glaube, nach allem, was wir wissen, ist, dass 5 der 6 Besatzungsmitglieder des Küstenwachenflugzeuges, also die galten als vermisst, eines habe den Flammen entkommen können. Also man muss wohl davon ausgehen, dass die anderen 5 es nicht überlebt haben. Trotzdem kann man wohl von einem Wunder sprechen, wenn man die Bilder gesehen hat von der Maschine. Du hast noch ganz andere Bilder gesehen, oder?
Ja, aus der Kabine gab es auch Handyvideos und ich war zutiefst beeindruckt. Ich liebe die Japaner für ihre Ruhe und ihren Umgang mit all diesen Katastrophen. Seien es die 2 Atombomben im Weltkrieg, sei es Fukushima. Diese Art mit diesen wirklichen Super-GAUs umzugehen.
Die Erfinder des Stoizismus, ne? Also wirklich.
Absolut.
Ja.
Und da siehst du diese Eindrücke aus der Kabine.
Und dann noch Godzilla! Immer
aus der
wieder
Kabine
hat dieses Monster zugeschlagen.
Focus. Aus der Kabine und du siehst, wie ruhig sie auf ihren Plätzen sitzen bleiben, während sie aus dem Fenster nur Feuer sehen. Also da ist auch kein, es ist dunkel, weil da war es ja abends.
Ja.
Und du hast auch, wenn du diese Außenaufnahmen, das ist ein Feuerball.
Vergleichen
was da
Sie
entsteht.
Bitte dazu die Reaktion der Besucher des Helene Fischer Konzertes vor 2 Jahren in der VIP-Zone, wie die reagiert haben, als das Schnitzel aus war. Nur um die Deutschen mal so als Abgleich. Ich will doch helfen.
Die Relation.
Die Relation, dass man sich das mal so vergegenwärtigen kann.
Ja, und wenn du selbst, und wir bekamen ja zuerst diese Push-Mitteilung und mit diesem Video, seien wir ehrlich, wir dachten, da hat keiner überlebt, ja. Das geht nicht.
Ja.
Und alle an Bord dieser Passagiermaschine.
Ja. Ja.
Und das Tragische ist aber auch, diese Marine, dieses Marineflugzeug, das war wohl gerade bereit für Abflug, um in diese Erdbebengebiete zu
Wahnsinn,
fliegen,
oh
mit
Gott.
Hilfsgütern.
Ja, sind ja auch mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Es gibt Nachbeben, also die Situation ist ja noch gar nicht ausgestanden.
Und auch da möchte ich noch einmal festhalten, 7,5 auf der Richterskala Stärke hatte das Erdbeben. Das ist das gleiche wie in der Türkei und Syrien.
Mhm.
Und da sind Zehntausende gestorben. Und das zeigt, wie allein das Baumaterial in Japan ist.
Ja.
Ja, also das ist nur dem zu verdanken, dass es alles in Anführungsstrichen robust und sicher ablief und in Anführungsstrichen nur 48 Menschen gestorben sind.
Die unbequeme Meinung.
Kommt in diesem jungen Jahr natürlich von der Bild-Zeitung. Die beschäftigen sich mit dem Bundeskanzler, der in den Flutgebieten war. Und die Titelzeile lautet: Scholz-Deichbesuch. Wie gerecht ist die Kritik am Flutkanzler? Also, das ist ja erstmal grundsätzlich, stellt die Bilder ja erstmal nur eine Frage. Sie fragt sich, wie gerecht ist denn eigentlich die Kritik am Flutkanzler?
Und unsere Kritik, unsere Frage war. Welche
Kritik gab es? Also, da muss man erst sagen, gab es denn, also ich habe ja nirgendwo Kritik gehört. Die Kritik, die, also.
Diese Suggestion ist so gut.
Toll, oder? Das ist wirklich toll. Ist der Kanzler ein Trickdieb? So, genau. Was ist dran an den Kleptomanen-Gerüchten rund um Olaf Scholz? Wo du sagst, wieso ist er? Also, ist schon toll, weil Olaf Scholz, klar, er, ne, also ich zitiere diesen Artikel, ja. Miese Stimmung, miese Werte. Nichts geht mehr. Daran konnte auch die eher müde Silvesteransprache nichts ändern. Da lag es nahe, das Kanzlerimage mit ein paar Flutfotos aufzupeppen. Scholz, der Macher und Mutmacher, Hubschrauber, Feuerwehr, Sandsäcke. Das hat schon anderen Scholz-Vorgängern auf die Sprünge geholfen. Helmut Schmidt, Gerd Schröder, Angela Merkel. So, und dann hat man gesagt, naja, und so kam es, dass der Kanzler auf den Deichen bei Pferden an der Aller, well, nur wenig vortrug. Sorgen falten, Hände ringen, nicken und betroffen dreinschauen, als hätte er nur eines im Sinn, bloß nicht grinsen oder lachen wie einst Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nach den Ahrtalfluten. Jetzt kommt die erste Kritik oder weitere Kritik. Nicht mal die obligatorischen Gummistiefel mochte er anziehen für den Besuch der überschwemmten Pferdener Altstadt. Darüber sei nicht mal diskutiert worden, heißt es aus dem Kanzleramt. Schließlich habe Scholz auch im Ahrtal nur Wanderschuhe getragen, keine Gummistiefel. So, und jetzt kommen wir zur Kritik. Also zur
Jimmy
Kritik.
Choose.
Ja, genau. Ich mach mir doch nicht meine Louboutins hier matschig. Ihr spinnt voll. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt kommen wir zu der Scholz-Kritik, mit der die Bild sich ja befassen sagt. Wie gerecht ist das eigentlich? So, und die Kritik ist, dass da natürlich auch ein paar Leute vor Ort waren. Also hier zum Beispiel, so musste der Kanzler in seinen Outdoor-Schuhen an der Wasserkante stehen bleiben, meterweit entfernt von den Leuten. Geredet hat er mit uns kein Wort, klagt Ralf Eltang in Klammern 63. Er blieb am Anfang der kleinen Fischerstraße stehen, weil er die falschen Schuhe anhatte. Wanderschuhe statt Gummistiefel. So, auch andere Anwohner bestätigten gegenüber Bild, dass Scholz mit niemandem in der Straße sprach. Wir wollen den hier nicht, grölte eine Anwohnerin ins Mikrofon eines Weltreporters. Also,
aber interessant, weil NTV, die Leute, die da befragt worden sind, da war wirklich so, oh, es war ein Kanzler zum Anfassen.
Ja,
also, das ist das jetzt Framing, wie du gefragt
ja,
hast?
Ja, das ist, ja. Du, also natürlich, klar, du findest natürlich immer Leute, die sagen, gut, dass er hier ist, und findest auch Leute, die sagen, was will der Ochse hier in seinen Wanderschuhen? So, und dann pickst du dir die raus.
Im besten Fall zeigst du beide.
Ja.
Oder du zeigst du die Seite, die du...
Wir wollen den hier nicht. Das ist wirklich so witzig. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich ein schon jetzt wieder absolute Premium-Berichterstattung. Aber die Wahrheit ist natürlich auch klar. Du kommst da hin, du nickst, du guckst ein bisschen betroffen, haust wieder ab. Du kannst ja auch nichts machen. Schröder hätte natürlich gesagt, kommen Sie mal her, wer sind Sie denn? Ja, ich bin so und so, ich bin Elke Schneckenschiss. Geben Sie mir mal Ihre Privatnummer.
Und seien wir ehrlich.
Wir klären das schnell und unbürokratisch.
Und seien wir ehrlich, dass das PR-Team von Scholz sich die Hände gerieben hat, als das passiert ist mit dem Hochwasser.
Ja, also,
so, das ist dein Moment, das ist dein Gerd.
Zynisch, aber es stimmt natürlich,
so
klar.
So funktioniert
Logo.
Das natürlich.
Ja, klar. Ja, ich meine, die haben natürlich wahrscheinlich damals, also müssen ja nicht darüber reden, dass das mit dem Ahrtal und Bad Münstereifel, dass das alles schlimm war. Aber du weißt natürlich in dem Moment auch, dass im Wahlkampf damals das Rennen losging, wer ist jetzt zuerst im Ahrtal und guckt betroffen. Und man dachte bei Laschet ja auch, alles bombig gelaufen. Und dann macht einer einen Witz und Laschet sagt, da lache
ich jetzt mal. Ich immer noch den Typen, der die Kamera auf ihn gehalten hat.
Ja, Wahnsinn.
So gemein. Ja, er hat ihn mit diesem einen Clip einfach alles
ja,
ruiniert.
Aber das ist wirklich so. Und das ist ja auch interessant. Also wenn man irgendwann mal in der Rückschau, wird man feststellen, dass Hochwasser immer wieder den Lauf der deutschen Geschichte verändert hat. Gäbe es damals das Elbhochwasser nicht, dann hätte Schröder die Wahl nicht vor, Stäuble. Mein Gott. Jetzt fange ich schon, kaum will ich den Namen Stäuber sagen, fange ich selber schon an zu staunen und mache aus Schäuble und Stäuber.
Transrapid.
Und ich bin, mein Gott, was ist los mit mir? Und dann hätte natürlich Stoiber die Wahl gewonnen, dann wäre Merkel mutmaßlich niemals Bundeskanzlerin gewesen, wir hätten ein anderes Land gehabt. Hätte Armin Laschet nicht gelacht in der Flut, dann hätte es natürlich gereicht und auch dann hätten wir jetzt eine ganz andere Situation. Ob es eine bessere wäre, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden es nicht rausfinden. Übrigens, wo man definitiv von der SPD die Wahl nicht gewinnen wird, das ist in Sachsen. Da liegt die SPD nämlich gerade bei 3%. Dafür ist die AfD ganz gut drauf, die haben 37%.
Nee, 37% mehr Mitglieder.
Ja, auch, aber sie haben 37% bei einer Umfrage
echt,
jetzt gerade in Sachsen.
Ich fand die Statistik so interessant. Innerhalb eines Jahres, also letztes Jahr, hat die AfD einfach 37% an Mitgliedern dazu gewonnen. Das ist irre.
Ich weiß nicht,
und
wie viele Menschen das in Gänze sind. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die AfD hat.
Vorher war es nur eine Person.
Das ist wie Red Bull Leipzig, meinst du?
Aber also da frage ich mich dann wirklich, also über ein Parteiverbot kann man ja echt noch sprechen, als das Ganze so aufblühte.
Ja, das ist
aber
so spät.
Zum jetzigen Zeitpunkt, und Esken will weiterhin prüfen, ob das möglich ist, wo ich mir denke, let it go. Also bei so einem Zulauf stehst du jetzt echt beschissen da.
Ja, ja, das kannst
wenn
du jetzt
dagegen,
nicht mehr bringen.
Ja, das ist jetzt einfach.
Ja, das kannst du mehr bringen. Die AfD hat jetzt übrigens mittlerweile rund 40.000 Mitglieder. So, also
bring
37% mehr.
Bring irgendwas, was für dich spricht und versuch nicht, das andere jetzt zu verbieten, sondern mach einfach irgendwas, was...
Ja, mach gute Politik, sagt man immer. Ja. Aber ich fürchte, du wirst in diesem Grenz religiös aufgeladene Milieu, in dem es ja wirklich nur noch um Gefühle geht und gar nicht mehr um Fakten. Was für eine Art von, in Anführungsstrichen, guter Politik willst du machen?
Meinst du, das ist jetzt sowas wie mit Trump, so sektenartig?
Naja, ich glaube zumindest wirklich, dass das kollektive Gefühl derer, die sich für die AfD entscheiden, wir werden nicht gehört, die Altparteien kungeln zusammen, wir werden hier unter den Tisch fallen gelassen, wir werden nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Art von Politik man machen muss, vor Ort, aber auch bundesweit, dass diese Menschen oder zumindest ein Großteil dieser Menschen dann wieder begeistert werden kann für die in Anführungsstrichen Altparteien. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also willst du jetzt sagen, jetzt werden alle abgeschoben? Willst du sagen, der Mindestlohn geht auf 25 Euro rauf? Willst du, also was willst du denen anbieten, was auch realistisch ist und umsetzbar, außer es wird nicht wieder so wie früher. Die Welt verändert sich und wir können nur versuchen, diesen Veränderungen der Welt irgendwie eine realistische Politik des Abpufferns des Wandels abzubieten, aber wir können das Rad nicht zurückdrehen und ich glaube, das wird ganz schwer. Mir fällt da wenig ein. Also ich weiß nicht, was diese gute Politik ist.
Hoffnungsvolle Worte für 2024.
Unterm Radar.
Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ja, auch das geht weiter. Russisches Geschoss trifft versehentlich eigenes Dorf. Das berichtet der Spiegel. Ein fehlgeleitetes Geschoss ist nach russischen Angaben statt in der Ukraine im eigenen Land eingeschlagen. Polen verlegt wegen der massiven Luftschläge Moskaus gegen das Nachbarland Kampfjets. Ja, das hat sich wohl ereignet im Dorf Petropavlovka, etwa 140 Kilometer von ukrainisch beherrschtem Territorium entfernt. Und es war ein versehentlicher Abgang eines Geschosses. Angaben zum Waffentyp, das hat der Sprecher nicht gemacht. Tja, das ist ein bisschen blöd. Ansonsten muss man allerdings sagen, läuft es für Putin nach Plan, kann man sagen.
Er hat die Angriffe gerade auf die Ukraine hochgefahren.
Ja, und Großangriff auf Kiew.
Und klar, man hört diese Nachrichten jetzt immer, aber man muss sich echt vor Augen halten, jetzt kommt auch noch der Winter dazu. Es ist kalt, es ist... Krieg ist einfach, sorry, es klingt so floskelartig, es ist so beschissen und ich mache mir große Sorgen. Die US-Wahl steht an in diesem Jahr und wie es dann mit der Unterstützung für die Ukraine weitergeht. Putin, der wäre recht blöd, jetzt zu verhandeln, natürlich. Genau. Und natürlich fragst du dich dann auch, wäre vielleicht vorher ein Moment gewesen, wo man hätte einlenken können oder so, wo Putin schlechter dastand oder... Zum Glück haben die Ukrainer diese Raketenabwehr Mechanismen, die
gerade helfen. Sonst wäre es natürlich noch viel schlimmer, genau, um die Großoffensive irgendwie abzufangen. Aber es ist natürlich so, also nach meinem Dafürhalten, glaube ich, wäre es gerade jetzt auch wichtig, die Unterstützung nicht nur weiterhin zu gewährleisten, sondern wieder hochzufahren, um jetzt eine Situation zu schaffen, bis in den Herbst diesen Jahres hinein, dass für Putin das Ganze wirklich schmerzhaft wird. Einfach, dass auch er merkt, dass die Kosten einfach zu hoch sind und dass er auch zunehmend die Lust daran verliert, das Ding weiter durchzuziehen. Also jetzt schon zu sagen, ja, wir haben es versucht, aber es bringt nichts.
Das Schlimme ist, das Wertvollste scheint ihm ja echt egal zu sein. Er wirft ja die Menschen wie so Kanonenfutter da rein. Es ist ihm scheißegal.
Absolut.
Und das hast du auf der ukrainischen Seite natürlich nicht. Ja? Und deshalb, da ist schon so ein Ungewicht, genauso wie mit diesen Märtyrern, wo ich dir auch immer sage, was willst du gegen jemanden ausrichten, für den der Tod noch nicht mal das Schlimmste ist. So. Ja. Das ist so ein Ungleichgewicht.
Eine asymmetrische Kriegsführung, weil klar, wenn die Leute, also wie war das, ich habe letztens irgendwie noch ein Zitat gehört von irgendeinem Hamas-Führer irgendwie, ihr liebt das Leben, aber wir lieben den Tod. Wo man sagt, ja, dann teilen wir uns das doch einfach, Hälfte, Hälfte, kriegt ihr den Tod, kein Problem, und wir kriegen das Leben, ist doch für alle, läuft doch super. Aber genau das ist ja das Problem. Also wenn die Leute den Tod lieben, weil sie dann endlich die Weissagung erfüllt sehen, gegen solche Leute kannst du ja nicht gewinnen.
Das ist eine komplett andere Baseline. Ja. Wie
schreckt ja auch niemanden ab. Ja, das ist ja leider auch das Problem. Ja. Also es ist, ach Gott, ey, es ist... Oh.
Ganz weit vorne.
So, endlich mal wieder was zum Lachen jetzt, Niki. Linnemann für Merz als Kanzler und Merkel soll dabei helfen. Ich zitiere die Welt. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich in der Kanzlerfrage klar für Parteichef Merz ausgesprochen. Gleichzeitig warnte er, mit Altkanzlerin Angela Merkel zu brechen. Im Gegenteil, hoffe er im Kampf um das Amt des Kanzlers auf ihre Unterstützung. Also dieses Interview hat er dem Stern gegeben. Und das ist, also das Interview ist jetzt 2-3 Tage alt, aber ich wollte es schon hier nochmal besprochen haben, weil ich natürlich sehr gelacht habe, als ich das gehört habe, dass ausgerechnet Merkel beim Wahlkampf für Friedrich Merz helfen soll. Also das ist nur wirklich, also stellen wir uns mal vor, das wäre so, ja, Merkel kommt auf die Bühne, sichtbar angewidert, wie zuletzt im Karneval, oder wenn sie Hermann Gröhe das Fähnchen wegnimmt und dann, ja, also Friedrich Merz, was soll ich sagen? Also,
Hand aufs Herz, mein Eindruck war, dass sie aus der CDU schon längst ausgetreten
ist. Die ist sogar aus der Adenauer Stiftung ausgetreten. Also sie ist ja nun wirklich...
Ja, aber
sie
nicht
macht
aus der Partei. Aber trotzdem,
nein,
mein
sie
Eindruck
ja die,
war das,
ja,
weil du hast
ja,
das Gefühl, sie will mit nichts
nein,
in
sie will
Verbindung
mit nichts was zu tun
werden,
haben. Sie, sie, genau, Ehrenvorsitzende will sie nicht sein, Adenauer Stiftung nicht. Also die distanziert sich ja größtmöglich von der CDU, so wie sie jetzt
ist. Es fehlt
ist.
Nur noch ein Mittelfinger.
Ja, also, ja wirklich. Ist, aber wenn du dir vorstellst, Merkel geht dann so im Wahlkampf irgendwo in Arnsberg. Ja, also Friedrich Merz, was soll ich sagen? Also die einen sagen, er hat Geld für ein Kinderkrankenhaus abgezweigt für den Aston Martin. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Also das kann ich nicht sagen. Also er ist ein Mann, er ist da. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie meinen, dass Sie das... Also ich sehe da wirklich keine Möglichkeit, wie diese Frau der Partei helfen soll. Ich finde es aber irgendwie auch witzig, dass gerade die Merz-CDU, dass die jetzt, also was erhoffen
die
sich
davon? Die alles auslöschen wollen, wofür Merkel stand, alles am besten rausnehmen.
Ja, am liebsten noch die Ehe für alle rückabwickeln, weil Merz sagt, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht so ganz wohl damit, ne? Vor allem, wenn es um Kinder geht. Und dann aber andere, also klar, was sie sich erhoffen ist, wofür Merkel ja immer gestanden hat, war Beständigkeit, ein stabiles Deutschland, Stabilität. Und das wollen sie gerne haben. Aber wie heißt dieses schöne amerikanische Sprichwort, was du ja so hast? You can't have the cake and eat it too.
Ja.
Also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und du kannst ja nicht einerseits dich auf Merkel berufen, aber die Programmatik von Merkel, also sie wollen die Erfolge von Merkel, die Stabilität, also im Sinne
mein Eindruck ist, sie wollen sie als Maskottchen gerne gewinnen, so, weil die Leute sie noch mögen.
Ja.
Und dann ist so, hey, mach deinen Daumen hoch für Merz, damit Leute sehen, du fändest den auch ganz toll.
Ja.
Aber wir alle wissen, die mögen sich nicht.
Nein,
und
eben.
Alles, was Merz macht, ist eigentlich eine heimliche Vendetta gegen Merkel. Und deshalb ist es absurd. Aber Lindemann, das liebe ich ja eh, der ist so wie dieser Troll gerade von der Seitenlinie. Ja. Der hat gerade nichts zu verlieren. Der gewinnt wenn dann nur. Und ruft dann aber so Sachen rein. Und jetzt aktuell sagt er ja auch, dass die Ampel gefälligst das Klimageld auszahlen soll und ihr Versprechen halten soll. Ja, und du denkst dir so, weil ihr es natürlich auszahlen würdet.
Selbstverständlich.
Nicht nur, dass ihr den Leuten Geld aus der Tasche noch mehr so die Sozialleistungen kürzen würdet, sondern jetzt von der Seitenlinie zu rufen, mach das jetzt mal,
denn das? So, Lindemann von der Seite, ja, sorry Scholz, wo ist denn das Klimageld für die Leute? Ja, das ist schon sehr witzig, ne?
Das amüsiert mich.
Ja, die CDU ist jetzt der Anwalt des kleinen Mannes mit sozialdemokratischen
Opposition
Ideen.
Opposition muss so Spaß machen, das muss so geil sein.
Absolut.
Einfach von der Seite, alles so, weißt du, nee, hätte ich besser gemacht, würde ich anders, nee, geht so nicht. Und dann aber so, und das Schlimme ist, sie könnten wirklich demnächst dran sein, dann so,
Ja gut, dann hast du natürlich dieselben Voraussetzungen wie die Ampel.
Und sie können immer darauf zählen, dass alles vergessen ist. Die Menschen vergessen.
Ja, das merkt man wirklich überdeutlich.
Ich werde nächste Woche auch vergessen haben, was er gerufen hat von der Seitenlinie. Richtig. Und
absolut. Good. Also liebe Bürger hier auf dem Marktplatz in Erfurt, also Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat, also ob er wirklich einen Welpenschlachthof in Höxter hat, ich weiß es nicht.
Wo muss der Höxter erwähnen?
Was stimmt, ist aber, dass er natürlich Parteivorsitzender ist und somit, also, wenn Sie meinen, also, naja, müssen Sie selber wissen.
Das Kleingedruckte.
Der Deutschlandfunk hat sich von X, vormals Twitter, verabschiedet mit den Worten: Liebe Follower, angesichts der Entwicklung auf dieser Plattform haben wir uns dazu entschlossen, diesen Kanal nicht länger zu betreiben. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie uns auf anderen Wegen treu bleiben. Finde ich schlecht. Also, dass ein News-Outlet wie der Deutschlandfunk, auf dessen Nachrichten ich auch bei Twitter immer sehr viel gegeben habe, sich davon verabschiedet, angesichts der, ich zitiere, der Entwicklung auf dieser Plattform, finde ich nicht gut. Also man kann jetzt einerseits sagen, die Entwicklung auf dieser Plattform sind ein unglaublicher Haufen an Dreckskommentare in den Kommentarleisten. Ich weiß, wovon ich rede. Und natürlich eine unglaubliche Flut von Fehlinformationen, Trollen und Bots. Da würde ich dann aber doch immer sagen, also bei einem Medium, das immer noch von so vielen Millionen Menschen Deutschland und weltweit genutzt wird, wäre es da nicht besonders wichtig, als eine Bastion der Relevanz und der korrekten Information dort zu bleiben.
Das Schlimme ist, solche Moves stehen immer so für, wir zeigen Haltung.
Ja, ja.
Und ich lese aber raus so, nee, ihr überlasst das Feld gerade dem Feind, also den Gegnern.
Ja.
Und es ist übrigens auch, also nicht nur, dass da jetzt Feinde sind, aber auch so Leute, die vielleicht nicht übereinstimmen oder so.
Ja.
Und da denke ich mir so, dieser Weg des geringsten Widerstands.
Ja, ich finde es auch, also ich finde es wirklich
Ich finde es schade, gerade von so einem Haus so zu sagen.
Ja, absolut.
Wir gehen. Ja. Als Privatmensch kann ich es verstehen, dass du sagst, warum soll ich mir jeden Tag in mein Wohnzimmer kotzen lassen?
Aber als öffentlich-rechtliches News-Outlet würde ich sagen, das ist doch, also das ist doch ohne Scheiß. Also man sagt doch auch immer, dass auch da die Demokratie verteidigt wird. Wird ja mal gerne hochtrabend erwähnt. Aber da gilt es doch auch. Also darum geht es doch auch, dass du eine.
Und wo wollen Sie jetzt hin? Zu Threads? Was ist die Alternative jetzt? Gar nicht wieder Faxgeräte? Was ist es? Die ist einfach zu akzeptieren. Das ist jetzt
da
einfach.
Würde ich von abraten, Flugblätter, da habe ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht.
X wird nicht untergehen, wenn ihr weg seid. So. Das einfach hinzunehmen, das passiert nicht. Und deshalb bleibt doch und seid stärker und kämpft für uns. Alle.
Kämpft für uns.
I'm embarrassing myself. Das schneiden wir raus.
Das bleibt schön drin, da kannst du mal von ausgehen.
Freedom!
Papala Paparazzi.
Entführte Kinder bei der Mutter, doch Deutschlands heftigster Sorgerechtsstreit geht weiter, das berichtet die Welt. Und das Ganze ist überschrieben mit Kriminalität, Blockhaus-Dynastie, Steakhouse-Erbin Christina Block kämpft seit mehr als 2 Jahren darum, ihre jüngsten Kinder wiederzusehen. In der Silvesternacht wurden sie aus Dänemark nach Hamburg gebracht, der Vater niedergeschlagen, doch ob Block in den Fall involviert ist, ist völlig offen. Ja, es hat sich also ereignet.
Autos mit deutschen Kennzeichen.
Absolut, vor dem Cafeodora im Zentrum von Grosten in einer dänischen Kleinstadt nahe der deutschen Grenze. Und da hat man dann am frühen Neujahrsmorgen, also quasi in der Silvesternacht, hat man dann so in den Himmel geguckt. Und da war es wohl so, dass mehrere unbekannte Männer einen 49-Jährigen angegriffen und dessen beide Kinder entführt haben, als die drei auf dem Weg zum örtlichen Feuerwerk gewesen sind. So. Und dieser Mann ist Stefan Hensel oder Stefan Ansel, ist er nicht irgendwie Franzose oder so? Ich weiß auch nicht. Stefan Hensel, sagen wir mal Stefan Hensel.
Sind die Däne, wenn die da leben?
Stefan Hensel. Stefan Hensel. So, naja, und nun sind dann diese Kinder entführt worden, der Vater der Kinder niedergeschlagen. Und zunächst einmal war nicht ganz klar, buchstäblich, wo die Reise hingeht. Nun ist es ja so, das haben wir ja nun auch interessiert verfolgt, dass Christina Block, die Mutter dieser beiden Kinder, seit 2 Jahren darum kämpft, die Kinder zurückzukriegen. Denn der Vater, von dem sie ja Entscheidung lebt, der hat die Kinder mitgenommen in einer Art Urlaub und sie dann nicht wieder rausgerückt. Und es gab keine Möglichkeit.
Und vor Gericht hat er aber dann auch Recht bekommen. Also sie hat in Anführungsstrichen nur ein...
Also ein eingeschränktes Besuchsrecht.
Besuchsrecht, das Wort fehlt mir gerade. Genau. Ja. Und hat sich damit als Mutter aber natürlich nicht abgefunden. Und ich, noch einmal, ich weiß nicht, was er für ein Landsmann ist, aber wenn er da lebt und das dänische Gericht so entscheidet, kann ich verstehen, dass du dich als Deutsche verarscht fühlst und denkst, nee, ich will lieber ein deutsches Gericht, was da urteilt.
Ja.
Und für sie war das eine Art Entführung, was er gemacht hat. Und jetzt rächt sie sich einfach nach Jahren und ich muss gestehen...
Ja, Moment, wir wissen es ja nicht.
Genau, mutmaßlich. Ja, wobei die Polizei
wohl
auch...
Die Mutter hat ja gesagt, die Kinder sind bei mir, ne? Also das ist ja jetzt auch noch so, die Kinder seien jetzt bei ihr.
Genau.
Nur jetzt muss man halt dann herausfinden, also jetzt mal auf formal juristischem Weg...
Meinst du, das war ein komplett unabhängiger Entführer,
ja,
der
ja
gesagt
völlig absurd,
hat, der wahrscheinlich im Fernsehen oder so ein Delling-Fan, weil sie ist ja jetzt mit Delling zusammen und dann hat er das so beobachtet und sich gedacht, ich mag Delling so sehr.
Ich mag Delling so gut leiden,
und seine Frau, Freundin soll nicht traurig sein, ich kümmere mich darum.
Ich hau dem was auf der Omme.
Genau.
Und dann, Ding-Dong, ich habe ihm die Kinder mitgebracht zu Weihnachten.
Happy New Year.
Happy New Year. Und sie so, oh, das ist ja ein Ding nur. So.
Oh, ich hoffe, den Kindern geht's gut. Ich weiß auch nicht, ob sie... fröhlich, ob sie glücklich über diese Entscheidung waren, dass sie nur noch beim Vater sind und sich jetzt sehr mies fühlen.
Ja. Keine Ahnung, Liebe Bürgerinnen und Bürger hier auf dem Marktplatz in Bottrop, ob Friedrich Merz in den Entführungsfall rund um die Blockhaus-Dynastie verwickelt ist, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe auch das ein oder andere gehört. Was ich aber sagen kann,
Ich finde aber so hart, dass immer so heißt Steakhouse-Erbin.
Steakhouse-Erbin,
das ist so
ne?
unwürdig. Du hast da eine Kindsentführung.
Kotelett-Kalifat. Klingt doch auch viel geiler, ne? Sowas, da muss man auch mal ein bisschen Pep reinbringen in den Fall, ne? Was weiß ich, ey. Narcos-Pfeffersteak oder so.
Da gibt es eine tolle Trüffel-Mayo.
Ah, da gehen wir mal hin. Das ist das Einzige, was an dem Artikel bei mir hängen geblieben ist. Focus, Focus. Man liest das und man denkt, Gott, wie schrecklich und diese zerrissene Familie. Und das Einzige, was ich am Ende denke, ist, oh, das Pfeffersteak vom Blockhaus und der Gurkensalat, fantastisch.
Oh.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Das muss ich mit dir besprechen, Niki, denn wir beide haben den sogenannten Sportomat oder Sportomat. Es ist ja schließlich von der Zeit und die Zeit ist poppig
cool.
Und peppig und cool und hip. Und fresh. Wir haben
und
den Sportomat gemacht. Und es geht darum, welche Sportart passt zu Ihnen. Dieses Jahr soll es wirklich mehr Sport sein. Warum nicht was Neues ausprobieren oder checken, ob das Alte noch das Richtige ist? Unser Sportomat hilft bei der Wahl. Und das kann man bei Zeit Online machen. Den Link.
Durch Fragen klicken.
Ja, genau.
Wie damals, als wir alle herausgefunden haben, dass wir die FDP, die AfD wählen. Sorry.
Meinen werden gerne verwechselt. Und dann werden halt unter anderem so Fragen gestellt. Ne? Das sind 13 Fragen. Da findet man raus, welcher Sport zu einem passt. Jetzt gerade so zum neuen Jahr. Zum Beispiel, gewinnen Sie gern? Ne? Oder zum Beispiel, ganz ehrlich, sind Sie cool? Oder auch eine Frage wie zum Beispiel...
Da war die Frage, schwitzen Sie gern?
Ja.
Wer sagt denn da ja?
Naja, klar, also es gehört ja irgendwie auch dazu.
Ja,
oder?
Aber während du schwitzt, das Gefühl, dass sie da.
Ja. Oder die Frage, haben sie Geld? Ja, mehr als genug, ist eine der Antwortmöglichkeiten. Naja, also Niki, du möchtest mir verraten, was ist bei dir rausgekommen? Also erst zunächst einmal muss man ja dazu sagen.
Ich bin der unsportlichste Mensch.
Ich wollte gerade sagen, also du liebst Sport so sehr wie Angela Merkel, Friedrich Merz.
Es konnte kein Ergebnis bei mir rauskommen, weil die können ja nicht schreiben, nix passt zu dir, keine Sportart.
Ja.
Und aber als dann da wirklich stand Surfen, da dachte ich mir so, ich und offenes Wasser.
Ja, das ist wirklich geil.
Ich kann am
Nachdem
schönsten
der Weiße eigentlich der traumatisiert hat, vor allem alle Menschen den Weißen Hai geliebt.
Alle haben ihn, ich habe ihn auch geliebt.
Ja,
und dann hat mir Steven Spielberg alles kaputt gemacht.
Ja.
Nein, aber wirklich, der Gedanke, du kennst mich, die schönsten Sandstrände und ich hänge lieber am Pool ab.
Ja.
Niemals würde ich ins Wasser gehen.
Das ist wahr.
Und dass das Surfen stand.
Das ist wirklich absurd.
Das ist echt gut.
Weißt du, was bei mir rauskam?
Was denn?
Rudern.
Ah, oh, du Duschbag.
Ey, ich hasse Rudern.
Du hast wahrscheinlich eingegeben, ich habe ganz viel Geld.
Muss man denn dafür viel Geld haben?
Na, aber das ist doch schon so ein bisschen wie Wasserpolo oder Polo. Polo
das Witzige
einfach.
An der Sache ist, weil Rudern verbinde ich ja, obwohl wir ja beide in Hamburg leben und ich ja häufiger mal um die Alster jogge, könnte man natürlich jetzt auch mit Hamburg verbinden, Ruderclubs und so. Tatsächlich aber verbinde ich Rudern mit zwei anderen Dingen. Zum einen mit dem Rhein-Herne-Kanal, an dem ich immer in Henrichenburg entlang jogge. Und da ist die Tage an Neujahr, am ersten Weihnachtstag, da waren die dann da im eiskalten Rhein-Herne-Kanal, so ein paar Jugendliche am Rudern. Und der Rudertrainer auf so einem Damenrad, auf dem Fahrradweg, fuhr so oben lang, so lässt sich über den Lenker geschützt. So, jetzt mal kräftig ziehen hier, ne? Eins und zwei und eins und so weiter. Du dachtest, ey, du Penner, ey, die sind da im eiskalten Wasser und müssen sich da einen abrudern und er schön auf seinem Damenrad oben.
Aber
so, ihr kleinen Wichserste, jetzt mal kräftig rudern.
Aber immerhin war er auf einem Fahrrad und hat sich betätigt. Da gibt's doch wirklich immer diesen Anführer, der da an der Spitze sitzt.
Ja.
Und nur
und
kommandiert,
anblöckt.
Genau.
Ja.
Das
ja.
ist doch noch viel schlimmer, denn der ist hier wenigstens noch Fahrrad gefahren.
Ja, da hast du völlig recht, das stimmt. Naja, gut.
Also rudern für dich jetzt demnächst.
Ja, richtig, ja.
Duschbag.
Liebe Bürgerinnen und Bürger hier in Hatting auf dem Marktplatz, also ich bin gekommen, um Ihnen Friedrich Merz ans Herz zu legen. Ob Friedrich Merz wirklich das Reh von Ralf Schumacher totgeböllert hat, auch da gehen die Meinungen auseinander. Das werden wir auch nie klären können. Was Sie aber entscheiden können, ist natürlich, dass in diesem Jahr Friedrich Merz Ihr Bundeskanzler, das kann ich wirklich nicht sagen. Carsten, bitte lass mich von der Bühne. Mir wird schlecht. Also machen Sie es gut. Liebe Damen und Herren, das war
Gadanabia Blau.
Das war du hörst auf. Ich war im Podcast von Carsten Lindemann. Das ist mein Freund.
War so super mit Robin Alexander.
Das war herrlich.
Bin ja Fan.
War schön, hat Spaß gemacht.
Also von Robin Alexander bin ich Fan. Natürlich.
Ich war im Adenauerhaus, hat mir gut gefallen. Toll.
War da überall Cadenabia Blau?
Alles war in Cadenabia Blau gestrichen. Und teilweise in Röndorf.
Das wäre ein Grund, sie zu wählen. Cadenabia Blau.
Das Cadenabia Blau, das haben wir schon seit 4 Jahren als Grundfarbe in unserem Podcast. Da
das
überhaupt mal jemals drüber
gesprochen? Unser ist helles, schönes, anderes Blau.
Vielleicht Röndorf. Da muss man mal klären.
Anderes Blau.
Also anderes Blau. Wie war das? Kämpft für uns.
Kämpft für
uns. Kämpft für uns. Macht's gut.
Aber so aus toten Augen. Kämpft für uns,
oh Gott.
Bleibt gesund.
Bis denn. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.